Am 14. Juli 1940 hatte Bonhoeffer auf einer Freizeit in Blößtau in Ostpreußen gerade den Gottesdienst beendet, als die Gestapo auftauchte und die Zusammenkunft auflöste, da sie aufgrund einer neuen Anordnung nicht erlaubt sei. Niemand wurde verhaftet. Doch Bonhoeffer erkannte, dass er diese Art pastoraler Arbeit nicht mehr lange würde tun können. Bonhoeffer kehrte nach Berlin zurück, um sich mit Donani zu beraten. Es bestand damals eine große Rivalität zwischen Abwehr und Gestapo, die verschiedene Aufgabenbereiche hatten, ähnlich wie heute CIA und FBI in den USA. Donani kalkulierte, dass dann, wenn Bonhoeffer offiziell im Dienste der Abwehr stand, die Gestapo ihn in Ruhe lassen müsste. Er hätte auch große Reisefreiheit, womit er seine Arbeit als Pastor fortsetzen könnte und die nötige Deckung, um seine Aktivitäten für die Verschwörer auszuweiten. Und nicht zuletzt wurden die so unersetzlichen Mitarbeiter des militärischen Geheimdienstes selten zum Kriegsdienst eingezogen. Denn als Abwehragent würde Bonhoeffer ja bereits dem Vaterland dienen. Donani, Bethge, Bonhoeffer, Gisevius und Oster besprachen die Details bei einem Treffen im Bonhoefferschen Haus im August. Sie beschlossen, es zu wagen. Es war soweit. Bonhoeffer war dem Kreis der Verschwörer nun ganz eingegliedert. Künftig stünde er unter dem Schutz der Abwehr und würde von Oster und Canaris gedeckt. Bonhoeffer tat so, als arbeite er als Pastor, aber er tat nur so, als ob er so tat. Denn er war ja tatsächlich als Pastor tätig. Und er tat so, als arbeite er im militärischen Geheimdienst für Hitler. Doch tatsächlich arbeitete er, wie Donani, Oster, Canaris und Gisevius, gegen Hitler. Bonhoeffer flunkerte kein bisschen, er täuschte massiv. Er spielte ein Verwechselspiel mit doppeltem Boden, in dem es um alles oder nichts ging, aber in all dem, das wusste er genau, gehorchte er Gott. Und dieser Gehorsam gab dem ganzen verwickelten Unternehmen seinen Sinn. Doch im September 1940 gab es neuen Ärger mit dem Reichssicherheitshauptamt RSHA, das ein erbitterter Rivale der Abwehr war und von Reinhard Heydrich geleitet wurde, der direkt Heinrich Himmler unterstand. Das Reichssicherheitshauptamt informierte Bonhoeffer, dass er aufgrund volkszersetzender Tätigkeit Redeverbot habe. Damit sanken seine Möglichkeiten, für die bekennende Kirche zu arbeiten, gegen null, und die bekennende Kirche beschloss, ihn für die wissenschaftliche Arbeit freizustellen. Um den Schein aufrechtzuerhalten, dass er ein loyaler Untertan des Dritten Reiches sei, schrieb er einen Protestbrief an das Reichssicherheitshauptamt und wies sogar auf seine illustren Vorfahren hin. Doch der Brief löste sein Problem nicht, und er wandte sich erneut an Donani. Das Ergebnis war, dass das Katz-und-Maus-Spiel mit Hitlers Spießgesellen nun richtig begann. Als erstes musste Donani ihn aus dem Visier des Reichssicherheitshauptamts herausbringen. In Pommern konnte er nicht mehr bleiben. Doch Berlin wäre noch auffälliger gewesen. Wie wäre es also mit einem Auftrag der Abwehr in München? Sobald er als Münchner Bürger registriert war, wurde Bonhoeffer ein sogenannter V-Mann, ein Vertrauensmann, der verdeckt arbeitete. Die polizeiliche Meldepflicht wurde von Schlawe nach München verlegt und Ende Januar 1941 für die Dauer der Abwehrtätigkeit ganz aufgehoben. Er schrieb weiter an seiner Ethik, diente als Pastor und arbeitete für die bekennende Kirche. Er predigte freilich nicht mehr öffentlich, führte jedoch eine reiche Korrespondenz mit ehemaligen Seminaristen, von denen die meisten an der Front standen. Wenn sie fielen, und es fielen im Laufe des Krieges sehr viele von ihnen, schrieb er Trostbriefe an die Angehörigen. In München setzte Bonhoeffer sich mit Josef Müller in Verbindung, der zum dortigen Abwehrbüro gehörte und ein aktives Mitglied der Verschwörung war. Müller erreichte, dass Bonhoeffer in die malerische Benediktinerabtei Ettal bei Garmisch-Partenkirchen eingeladen wurde. Für Bonhoeffer wurde hier ein kleiner Traum wahr. In diesem katholischen Widerstandsnest gegen Hitler, weit vom umtriebigen Berlin entfernt, fand er echte Stille und Frieden. Bonhoeffer freundete sich mit dem Prior und dem Abt an, die ihn einluden, so lange ihr Gast zu sein, wie er wolle. Er traf im November 1940 ein und verbrachte den ganzen Winter dort. Bonhoeffer genoss den klösterlichen Tagesablauf und machte gute Fortschritte mit dem Schreiben an der Ethik, aber auch von Rundbriefen. Erwin Schutz, dem Pfarrstellenverwalter in Groß-Schlönwitz, teilte er seine Gedanken über die politische Lage mit.
Wir müssen durch ein sehr tiefes Tal, ich glaube noch viel tiefer, als wir jetzt ahnen, bevor wir wieder bergauf gehen können. Die Hauptsache ist, dass wir uns ganz führen lassen und nicht widerstreben und ungeduldig werden. Dann wird alles recht.
In Ettal traf sich Bonhoeffer oft mit anderen Mitgliedern der Verschwörung. Josef Müller kam zeitweise jeden Tag. An Weihnachten 1940 trafen Bonhoeffer und Bethge sich auch mit Donani und Vertretern aus dem Vatikan, darunter dem persönlichen Sekretär von Papst Pius XII., Robert Leiber. Auf einem langen Spaziergang mit Reichsjustizminister Franz Gürtner, dessen Sohn im Internat des Klosters die Schule besuchte, unterhielten sich Bethge und Bonhoeffer mit ihm über die Möglichkeit einer Freistellung von Pfarrern der bekennenden Kirche vom Kriegsdienst. Gürtner hatte damals eine leichte Grippe. Einen Monat später starb er, möglicherweise als Folge dieses Spaziergangs durch die Winterkälte. Bonhoeffer hielt sich einen Monat in der Schweiz auf. Als er Ende März nach München zurückkehrte, fand er zwei Briefe der Reichsschrifttumskammer vor. In einem davon hieß es, dass ihm ab sofort jede Betätigung als Schriftsteller untersagt sei. Die Nazis störten sich unter anderem an seiner Schrift über die Psalmen, das Gebetbuch der Bibel. Die Psalmen waren ihnen wohl zu jüdisch. Wie bei dem Redeverbot legte Bonhoeffer auch diesmal heftigen Protest ein, doch wieder ohne Erfolg. Doch das Publikationsverbot sollte Bonhoeffer nicht besonders treffen. Er veröffentlichte zu seinen Lebzeiten kein Buch mehr, schrieb jedoch weiter viel. Noch eine ganze Zeit lang setzte er die Arbeit an seiner Ethik fort.